Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Micro Europa, einem Gemeinschaftsprojekt von Uniradios aus ganz Europa. Ich bin Janina Weinhold. Heute dreht sich alles um den Sport. Leibesübungen sind manchmal nicht nur schweißtreibend, sondern machen den meisten in erster Linie Spaß. Aber Sport wirkt auch auf unsere Psyche, pusht bei so mancher Sportart den Adrenalinspiegel oder wird manchmal zum ganz persönlichen Gegner. Vor dem Anpfiff und zum Aufwärmen hört ihr jetzt erstmal Mietrick mit Combat Baby.
We used to leave the blue lights on, and there was a beat. Ever since you have been gone, it's all caffeine free and full punk fatigue. Said it all before. They try to kick at their feet, fall asleep, get no harm done. No, none of them want to fight me.
Der erste Beitrag ist nichts für Ängstliche, denn es geht um freien Fall aus 1200 Metern Höhe. Den kann man beim Unisport erleben. Unsere Reporterin Rebecca Raab hat einige Studenten begleitet, live beim Fallschirmspringen.
Flugplatz Villingen-Schwenningen. Im Vereinsheim der Fallschirmspringer herrscht schon am frühen Sonntagmorgen reges Treiben. Nach und nach trudeln die wagemutigen Teilnehmer ein. Fast alle sind Studenten der Universität Tübingen. Es wird geplaudert und gescherzt. Von Anspannung oder Nervosität ist hier nichts zu spüren. Bevor es allerdings in luftige Höhen geht, werden erst einmal Trockenübungen durchgeführt. Im sogenannten Hänger, einer Fallschirmattrappe, werden die unterschiedlichen Szenarien durchgespielt. Absprung, Countdown bis zum Öffnen des Schirms, den Schirm steuern und im Notfall den Reserveschirm lösen. Gut, wenn man das im Vorfeld schon mal durchgespielt hat.
Hopp, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000.
Springer Nummer 1 rechts. Okay. Springer Nummer 1 links. Okay. Und Flair.
Fallschirmlehrer Thomas Kopp nimmt sich für jeden seiner Schützlinge Zeit und klärt alle Fragen im Detail. Jetzt ist Daniel Rapp an der Reihe. Genau wie alle anderen Teilnehmer hat auch er noch keine Erfahrung im Fallschirmspringen.
Sag, du siehst, okay, das ist leider lustig. Hängt er noch bei der Hälfte. Kommt das zur Hälfte runter, dann kommt noch das letzte Stück runter und jetzt saust er dann. Okay. Und ist dann da. Okay. Alles easy? Oben?
Ja, sieht gut aus.
Daniel studiert im 6. Semester Gesundheitsförderung an der Universität Tübingen. Zusammen mit 3 Kommilitonen nimmt er an dem 2-tägigen Wochenendworkshop teil.
Ich finde es halt cool, dass es angeboten wird von der Uni und das ist ja auch günstig und das ist auch gut, dass man das jetzt so machen kann mit dem Workshop und sowas und das hat sich dann halt angeboten. Und wir haben halt gestern den ganzen Tag halt gelernt, was man macht, wenn man auf einen Baum zufliegt oder auf eine Hochspannungsleitung und so. Aber das ist ja auch so, dass das die absoluten Ausnahmen sind.
Nicht alle Teilnehmer sehen ihrem Sprung so gelassen entgegen wie Daniel. Antonia hat schon ein bisschen weiche Knie. Bei der Geografiestudentin überwiegt mal Vorfreude und mal Besorgnis.
Jetzt freue ich mich eigentlich nur so positive Aufregung, sage ich mal. Aber ja, wenn ich mich dann fertig mache und dann im Flugzeug sitze, dann kriege ich echt Muffensausen und das weiß ich jetzt schon. Gut, und dann geht's zack, zack, zack. Und dann nicht mehr nachdenken, sondern nur sich noch auf seinen Fall konzentrieren, was man gelernt hat, einzusetzen, auf den Mann im Ohr hören und ja, fliegen und Spaß haben.
Auch Ute Kleiber betrachtet das Ganze mit Respekt. Denn anders als für die Studenten ist der Fallschirmsprung für die Verwaltungsfachangestellte der Tübinger Medienwissenschaft mehr als nur eine reine Just-for-Fun-Aktion.
Ich habe das Programm vom Hochschulsport neulich in der Hand gehabt und habe das so durchgeblättert und bin an dem Workshop hängen geblieben. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach. So, das kam so ganz spontan, weil ich jedes Jahr irgendwie was ausprobieren möchte, wo ich mich überwinden muss. Und das war so für dieses Jahr mein Vorsatz.
Noch sind aber alle auf sicherem Boden. Im Landekreis erklärt Lehrer Thomas Kopp die Abrollbewegung bei der Landung. Wer hoch hinaus will, sollte schließlich auch wissen, wie er wieder heil unten ankommt.
Das Wichtige beim Landefall ist, dass ihr die Beine zusammennehmt. Das ist eigentlich das A und das O. Ja? Hier unten starken Kontakt zwischen den Knöcheln und den Knien hier oben, ne? Also hier und hier sollte kein Platz sein. Ne? Und das zweite ist, sich in Flugrichtung abrollen. Flugrichtung ist da, dreht euch so ein, habt die Hände hier oben. Ihr habt Vorwärtsfahrt und müsst dann beim Kontakt mit dem Boden euch abrollen.
Am Nachmittag haben alle Teilnehmer die Übungen absolviert. Jetzt kann es eigentlich losgehen. Nur leider spielt das Wetter nicht so recht mit. Das tut der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Und auch Pilot Albrecht Kaub ist von den Regenwolken am Himmel nicht aus der Ruhe zu bringen. Fallschirmspringen ist wie Angeln, man braucht eben viel Geduld, so der Pilot. Endlich lichtet sich der Himmel und die Cessna startet. An Bord immer 5 Springer. Gespannt verfolgen die am Boden gebliebenen den Absprung. Allen voran Ilja Haubner vom Sportinstitut der Uni Tübingen.
Im Prinzip habe ich selber so angefangen, wie das, was ich jetzt mache, also was die Leute heute gemacht haben. Das war eine Idee, da gab es noch nicht als Exkursion, sondern einfach nur eine Idee von einem Kommilitonen von mir. Dann haben wir das gemacht, dann habe ich Geschmack am Fallschirmsport gefunden, bin dann im Hochschulsport gelandet, ja, und habe dann beschlossen, das selber als Wochenendworkshop anzubieten.
Die Uni Tübingen ist eine der wenigen Universitäten in Deutschland, die Fallschirmspringen als Unisport anbietet. Auch wenn der Workshop nicht ganz umsonst ist, 150 Euro, starke Nerven und einiges an Überwindung kostet der Spaß, kommt die Idee sehr gut bei den Studenten an. Aus Erfahrung weiß Ilja Haubner, dass noch keiner seiner Teilnehmer den Sprung je bereut hätte.
Gut, davor immer ein bisschen Respekt, Angst natürlich, ja, danach reine Freude. Und zwar immer.
Auch diesmal lag Ilja Haubner richtig. Alle sind begeistert und so mancher würde am liebsten gleich ein zweites Mal hoch hinaus.
Ach, war einfach, wow, war toll. Nochmal, wieder.
Auch die 20-jährige Geografiestudentin Antonia ist trotz kleinerer Komplikationen sicher gelandet.
Es hat irgendwie alles nicht so geklappt, wie ich es eigentlich gelernt hatte und geübt hatte. Bin deswegen total unkoordiniert aus dem Flugzeug, sag ich mal, geflogen. Aber nach echt 0,6 Sekunden war der Fallschirm offen. Das habe ich dann gemerkt. Dann habe ich hochgeguckt. Alles war so, wie es sein sollte. Alles hat funktioniert. Und dann war es einfach nur noch richtig cool und hat voll Spaß gebracht.
Zurück im Vereinsheim wird noch lange in ausgelassener Runde von den kleinen, großen Abenteuern berichtet. Jeder Sprung und jede Landung wird genauestens besprochen.
Der Ausblick, als ich das dann erstmal genießen kann, wenn du dann so schwebst und dann so richtig sicher und ja, genau. Ja, du sitzt da so richtig fest drin, ohne...
Wie auf der Schaukel.
Ja, das war irgendwie nicht...
Bloß bequemer.
Ja, aber du hast jetzt nicht Angst, ich hänge jetzt da mitten in der Luft, sondern du kannst dann kühlen und drehst dich darum und drehst dich darum.
Barbara Züris kann die Begeisterung der Teilnehmer nur zu gut nachvollziehen. Sie arbeitet in der Vereinsorganisation und kam schon selbst in den Genuss von mehr als 80 Sprüngen.
Im Fallschirmspringen arbeitet man im Prinzip mit der Physik. Man fliegt einfach, es zieht gar nicht in den Bauch, gar nichts. Also ja, man lässt sich ja einfach gehen und fliegt einfach mit runter und mit der Fallgeschwindigkeit und allem. Möglichst nah am Flugzeug raus, Handy an die Strebe und dann einfach loslasse ins Hohlkreuz und fertig. Ja, und genieße.
Am Ende gibt es dann noch das unter Fallschirmspringern übliche Ritual. Da knallen nicht nur die Sektkorken.
Ready, set, go!
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
When the walls fall down on your old town, then you begin.
Beduin Soundclash mit Walls Fall Down. Ihr hört Mikro Europa mit unserem heutigen Schwerpunktthema Sport. Dass der die Nationen eint, das wissen wir nicht erst seit der letzten Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in den deutschen Stadien. Heute sind es noch genau 12 Tage und dann rollt der Ball in Südafrika und unsere Jungs werden sich sicher auch ohne Michael Ballack nicht so schnell geschlagen geben. Der nächste Beitrag ist aus Brüssel. Dort tagen bekanntlich die EU-Parlamentarier aus mittlerweile 27 Ländern in fast so vielen Sprachen. Wie Jonathan Delicours Beitrag zeigt, macht der runde Ball auch vor Sprachbarrieren nicht Halt. Gesprochen von Tanja Hippler und übersetzt von Philipp Hurzelmeier.
Jeder kennt die Champions League und die Europa League. Die Euroleague ist im Fußball dagegen weit weniger bekannt. Bei diesem Wettbewerb, der jedes Jahr in Brüssel steigt, treten die Nationalteams der europäischen Parlamente gegeneinander an. Und diese Teams bestehen nicht etwa aus Stars, sondern aus Parlamentariern. Pier Giorgio Di Bonito ist Mitglied des Europäischen Parlaments und erklärt uns, wie das Projekt entstanden ist.
Wir waren eine Gruppe von Freunden, die für die verschiedenen europäischen Institutionen zusammenarbeitete, also entweder im Parlament oder in der EU-Kommission. Eines Tages haben wir beschlossen, im Sommer für ein paar Tage ein Fußballturnier aufzuziehen. Einfach nur, um ein bisschen Spaß zu haben und von der tagtäglichen Arbeit zu flüchten.
Vor ein paar Jahren hat sich dann dieses kleine Turnier zu einer organisierten Liga weiterentwickelt. Zu Beginn waren nur 8 Teams beteiligt, aber heute sind es schon 19. Jedes Land kann zwischen September und Mai ein eigenes Fußballteam aufstellen. 19 der 27 Länder der Europäischen Union sind jetzt schon in der Euroliga vertreten. Das Turnier gewinnt dadurch natürlich an Bedeutung. Spanien zum Beispiel hat sich erst einmal nur für dieses Jahr angeschlossen. Aber andere kleinere Staaten wie Malta oder Luxemburg haben nun mal nicht genügend Repräsentanten, um ein 11-Mann-Team auf die Beine zu stellen. Deswegen sind die Teilnahmekriterien auch sehr flexibel.
nous Italiens, nous avons un Hongrois qui joue avec nous. On a le même
Killer. In unserem italienischen Team spielt zum Beispiel ein Ungar mit. Natürlich ist er kein Italiener, aber unsere Flaggen haben zumindest die gleichen Farben. Vor kurzem haben wir finanzielle Unterstützung durch die UEFA bekommen. Und auch die Spieler beteiligen sich an den Kosten, zum Beispiel bei den Platzkosten.
Obwohl sich auch Europa finanziell beteiligt, wenden die Spieler also eigenes Geld auf, um die Kosten abzudecken. Das Turnier ist immer noch freundschaftlich. Trotzdem sind die Rumänen und Italiener stolz darauf, ihre Länder vertreten zu dürfen.
Also wir tragen das Nationaltrikot und das bedeutet auch eine ganz besondere Verantwortung. Wir spielen für unser Land und wollen dabei eine gute Figur abgeben und natürlich gewinnen.
Beides, der Spaß am Spiel, aber auch das Trikot zu tragen. Das ist immer etwas Besonderes, vor allem als Italiener.
Kein Zweifel, es bringt uns zusammen. Nach dem Spiel treffen wir uns alle, trinken zusammen ein Bier mit Leuten vom Parlament, die wir vorher gar nicht kannten. Also ja, es entstehen neue Verbindungen.
Das Spiel Italien-Rumänien endet schließlich 1:1 unentschieden. Aber dabei sein ist schließlich alles. Ach ja, Belgien ist übrigens auf dem 19. und damit letzten Tabellenplatz.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleurera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, tu le paieras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne leur as pas volé. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Non, pour te plaindre, il n'y aura personne d'autre que toi, personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là.
Das war France Gall mit Laisse tomber les filles, einer Komposition von Serge Gainsbourg aus dem Jahr 1964. Schon über 30 Jahre davor ist eine bei uns noch nicht so bekannte Variante des Fußballs erfunden worden, in São Paulo in Brasilien, Futsal. Mittlerweile veranstaltet die UEFA Futsal-Turniere und der brasilianische Sportimport ist auch hier in Tübingen angekommen. Ein Beitrag von Melanie Stitterich.
Futsal kommt es auf eine ausgeprägte Technik an, dass man auf engem Raum seine Gegenspieler ausspielen kann und dass man einfach die Fertigkeiten aufweisen kann wie ein typischer Straßenfußballer.
Kleiner, schwerer Ball, etwas gewöhnungsbedürftig.
Schnelles, technisch anspruchsvolles Spiel mit ausgeprägtem Fairplay-Gedanken.
Voll die geilen Typen, hat bestimmt was mit Fußball zu tun, oder?
Und Freundschaft?
Futsal, el Fútbol Sala, die neue Innovation aus dem Süden Amerikas. Der lateinamerikanische Trainer Oscar Hernandez versteht es, die karge Spielhalle des Sportinstituts mit südländischem Flair zu füllen. Mit einem locker sitzenden Pferdeschwanz und seinem grün-gelben Brasilien-Trikot beobachtet er jeden Spielzug gespannt. Keine Frage, Oscar ist mit Herzblut bei der Sache. Sowohl als Trainer als auch als Spieler kann er sein Können beweisen. Für ihn ist diese neue Hallenfußballart schon lange kein Neuland mehr.
Wir haben immer das gespielt, verschiedene Arten von Fußball, Futsal, Futbolito, Babyfußball und Showball, das ist eine andere neue Art von Fußball. Das haben auch Argentinier und Chilenen, Zamorano und Maradona gemacht. Und das hat mir mit einem Freund zusammen diese Idee gemacht, um das hier zu machen.
Gemeinsam mit einem Freund trainiert Oskar die Hochschulmannschaft in Tübingen. Obwohl der Spielball nur etwas kleiner ist als der normale Fußball und es ein paar andere Regeln gibt, kann Oskar einige Unterschiede zum deutschen Hallenfußball feststellen.
Mit diesem Fußball in der Halle, sie spielen wie die Engländer. So große Bälle mit der Wand. Für uns, das ist nicht Fußball. Man muss mehr mit dem Ball in Kontakt sein und Kombinationen, Technik. Diese Fußball entwickeln mehr die Technik. Mit kleinen Raum und man muss das mit Innovation und Kreativität die anderen Leute übergehen.
Kreativität und Technik sind die Schlüssel zum Erfolg im Futsal. Dass die südliche Mentalität und die locker sitzenden Hüften dem Ball am Ende noch den gewissen Kick mitgeben können, davon ist Oskar durchaus überzeugt.
Sie haben mehr diese Ruhigkeit. Sie sind mehr tranquilo mit dem Ball. Und hier in Europa sind die Leute, bueno, England, Deutschland, sie sind mehr Power. Aber es gibt auch dieses technische Element.
Diese besondere Technik möchte der Futsaltrainer aber nicht nur den Männern vermitteln. In seinem Kurs befinden sich auch regelmäßig ein paar weibliche Mitstreiterinnen. Nicht etwa aus Interesse an ihren männlichen Mitspielern. Auch sie möchten die Magie des Futsals kennenlernen und stellen sich dabei ganz gut an.
Die Frauen sind langsamer, haben nicht so viel Kraft, aber es gibt Frauen, die sie waren auch in den Vereinen und sie spielen sehr gut, besser als viele Männer hier.
Futsal, für Oskar nicht nur eine Sportart, sondern auch die Brücke zur Heimat. Der Lateinamerikaner denkt beim Spielen mit einem weinenden und einem lachenden Auge an sein Zuhause. Auf hartem, brasilianischem Lehmboden trat er zum ersten Mal gegen das Leder. Die Zeit als Straßenfußballer war der unvergessliche Beginn einer großen Leidenschaft. Für seine Aufgaben und Ziele in Deutschland ist er sich allerdings bewusst.
Man vergleicht diese Fußball, aber das sind andere zwei Kulturen. Und hier muss man mit dieser Szenerie arbeiten und verbessern.
Oskar zieht seinen Pferdeschwanz noch einmal fest und überprüft sein Schuhwerk. Sekunden später ist er auch schon leidenschaftlich beim Spiel dabei. Nach einigen Anweisungen an seine Mitspieler kann der Ballzauber losgehen. Es zählt nur noch eines für ihn. Das Runde muss ins Eckige.
Oh,
Mikro Europa.
More than the European Championship.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. He's real, you know it's real. You've got the love, you got the love, you got the love. You got the love, you got the love, you got the love. Time after time I think, oh Lord, what's the use? Time after time I think it's just no good. Cause sooner or later in life, the things you love you lose. But you've got the love I need to see me through.
Das war einer der Newcomer des Jahres 2009, Florence and the Machine mit You've Got the Love. In unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung dreht sich alles um Sport. Johannes Heil ist Rhetorikwissenschaftler aus Tübingen und hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit Sport und seiner Darstellung in den Medien beschäftigt. Ihn interessiert dabei auch, inwiefern Medien ein kollektives Sportereignis fühlbar machen. Stefanie Ulrich hat sich mit ihm unterhalten. Gleich zu Beginn wollte sie wissen, ob er denn samstagnachmittags immer die berühmte Konferenzschaltung der ARD im Radio hört.
Ich bevorzuge meistens das Radio mittags und abends das Fernsehen. Also als korrespondierende Begleitung sozusagen.
Sie haben sich längere Zeit wissenschaftlich mit Sport als rhetorische Konstruktion beschäftigt. Dabei geht es auch um Fußball. Die WM steht ja vor der Tür, Stichwort Public Viewing, Deutschlandfahren an Autos und die kollektive Beschwörung eines Wir-Gefühls. Inwiefern würden Sie sagen, trägt die mediale Sportberichterstattung während der WM zur nationalen Identitätsbildung bei?
Wenn man davon ausgeht, dass Identität an sich erstmal gar nicht existiert, sondern ein Gefühl ist, das man erzeugen muss, glaube ich, dass ohne eine gewisse mediale Berichterstattung sowas gar nicht zustande käme, auch im Fußball nicht. Und insofern müssen die Medien umso mehr tun, um diese 11 Stellvertreter zu den deutschen Hoffnungsträgern zu machen.
Es gibt ja die legendäre Reportage von Herbert Zimmermann von 1954, die Sie bestimmt kennen. Der Reporter hat sich in seiner emphatischen Schilderung, ja sagen wir mal, etwas vergaloppiert. Und musste wegen seiner Äußerungen wie Fußballgott und Teufelskern ja auch zum Intendanten. Was ist für Sie eine gute Sportberichterstattung? Gerade diese emphatische, distanzlose Reportage oder eher die journalistische, sachlich-objektive Berichterstattung wie die eines Rudi Michels, um ein Gegenextrem zu Herbert Zimmermann zu nennen?
Wenn die Veranstaltung und das Ereignis es anbietet, muss man ein Ereignis auch emotional erzählen, denn es soll ja auch emotional wahrgenommen werden. Die Fans warten darauf, dass ein Spiel spannend wird und dass man mitgerissen wird. Und es gibt durchaus andere Sportarten und andere, auch Fußballspiele zum Beispiel, die so verlaufen, dass man den Fokus auf eine gewisse Ernsthaftigkeit, auf eine gewisse Rationalität verlagert. Also je nach Anlass, je nach Spiel, je nach Sportart und immer angemessen eben.
Wenn man von heute in die Geschichte schaut, kann man sich fragen, ob die alten Griechen in der Antike oder die Römer auch die Sportberichterstattung kannten.
Ja, in der Tat. Es gab die Sportberichterstatter, die Epiniken, Dichter, die durchaus über die olympischen Wettkämpfe berichtet haben und immer nur den Sieger, ganz wichtig, nicht den Zweiten. Das ist ein moderner Schwindel, dass auch der Zweite und der Dritte beim Sport Erfolg hatte. Nur den Ersten. Also der Sieger wurde in allen Inhalten, die wir auch heute vom Sportbericht kennen, in den Strukturen, auch im Wettkampfverlauf beschrieben. Und da hat sich gar nicht so viel verändert.
Welche Rolle spielen die WM-Songs für die Sportereignisse? Da gibt es ja auch diesen Song You'll Never Walk Alone, der als das Fußballlied schlechthin gilt. Er kommt von dem Heimstadion des FC Liverpool, aber das Lied ist regelrecht globalisiert worden. Selbst im Eishockey wird es mittlerweile gesungen. Wie lässt sich so ein Effekt erklären?
Ja, das ist dann eine Imitation und die Fans brauchen grundsätzlich Rituale, um ihre Unterstützung in Chören dann sozusagen kundzugeben, vor allem in Stadien, auch in Public Viewing, aber vor allem in Stadien. Und dann kann das natürlich in dieser Entzückung, in diesem Rauschhaften auf den Rängen eine Kollektivierung, sagen wir mal, forcieren. Und vielleicht trägt der Gesang auch dazu bei, dass die Energie zwischen den Fans untereinander verschmilzt und dann auch eher sich auf die Fußballer überträgt oder auf die Sportler. Also vielleicht hat es doch eine ganz wichtige Funktion, die auch liturgischen Charakter gewinnt, denn die Kommunikation unter den Zuschauern ist wichtig und vor allem für den Fan ganz enorm. Er spricht ja auch nur noch von wir und da werden die Fangesänge eine ganz enorme Rolle spielen.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on
der Rumpfkreis. 1, 2, 3, 4. Rückspreizen. Linkes Bein zurück. Das rechte.
Was hat der Boxer vom Leben der Welt? Das muss er meiden, was ihm grad gefällt. Sucht er sich manchmal fürs Herz einen Schatz, hat er im Ring keinen Platz. Was hat ein Boxer mit Liebe zu tun? Wie darf er tun, was er will? Teilt er sein Herz, dann ist alles bald vorbei, dann ist um ihn auf einmal still.
Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout.
Ein Boxer berühmt und beliebt, weil er im Kampfe sein Bestes nur gibt. Schnell bricht man ihm die geschworene Treu, schnell ist's mit allem vorbei. Wenn er nur einmal den Kampf nicht besteht, wer nimmt noch seine Partei? Nichts als der Spott ist der Dank, wenn er dann geht, dann kommt der Nächste an die Reihe.
Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein.
Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, verschenkt in der nächste Knockout.
Das war Max Schmeling mit Das Herz eines Boxers von 1930. Der Titel ist immerhin schon 80 Jahre alt und zu Max Schmelings Zeiten hat sicherlich noch niemand geahnt, welche große Bedeutung das Internet heute im 21. Jahrhundert haben würde. Stefanie Ulrich wollte von Johannes Heil auch wissen, welche Rolle das Internet für den Sport heute spielt.
Ich habe jetzt ganz aktuell gehört von Fans, die in Tasmania, Berlin heißt der Verein, die Aufstellung ihres Vereins selber bestimmen, im Internet durch Kommentare auch ihre Meinung kundgeben können, sodass der Trainer im Grunde nur noch der verlängerte Arm der Fans ist. Dreht das Ganze ein bisschen um, wird auch nicht funktionieren auf Dauer, aber die Möglichkeit für Fans, ihre Meinung kundzugeben, ist auch fürs Internet natürlich bedeutend. Ja.
Kann man mit der Sportberichterstattung auch Politik machen? Beispielsweise, wenn Repräsentanten aus der Politik wie Angela Merkel zur WM reisen oder die Queen den Pokal überreicht, die Fußballberichterstattung bekommt dadurch eine politische Komponente. Wie schätzen Sie das ein? Wird da Politik gemacht?
Ja, sicher. Und auch jetzt, die letzte Olympiade in Peking hat das ja gezeigt, Sport kann sehr politisch sein und genutzt werden. Das Land kann sich darstellen, kann seine politische Kraft und Macht darstellen. Und dafür ist Sport ein geradezu perfektes Medium. Man darf allerdings nicht vergessen, dass der Sport an sich, die körperliche Bewegung, völlig bedeutungslos ist und somit mit Politik überhaupt nichts zu tun hat. Aber gerade dadurch, dass eine Bewegung, eine körperliche Aktivität auf dem Feld zunächst völlig sinnlos ist und geradezu die Definition für Sport, lässt es sich natürlich mit verschiedensten Inhalten gut und und wirkungsvoll aufladen. Und dazu gehört auch die Politik.
Wie bewerten Sie die Aussagen von Spielern am Ende eines Spiels, wenn sie von Reportern auf Fragen mit diesen Plattitüden antworten? Sind diese Spieler durch ihre Manager mittlerweile rhetorisch geschult und lernen so gängige Worthülsen?
Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten der Erzählung. Entweder man hat gewonnen, verloren oder manchmal, dummerweise, gibt es im Sport auch Unentschieden, nicht gut für den Zuschauer. Und nun, so hat man drei Möglichkeiten, die dann immer wieder mit denselben Phrasen beschrieben werden. Hinzu kommt vielleicht noch ein Punkt, dass der Spieler, wenn er denn richtig spielt und wenn er denn richtig bei der Sache ist während des Wettkampfs, im Grunde ja auch gar nichts von dem Geschehen mitbekommt, wie es der Zuschauer sieht im Fernsehen. Er bekommt auch nicht mit, wie die Massenmedien das Spiel erzählerisch konstruieren und kann im Grunde nur auf Plattitüden zurückgreifen, weil ihm der große Einblick in die Geschichte des Ereignisses noch komplett fehlt. Und das muss er dann nachholen und kann vielleicht abends im Sportstudio von den Plattitüden weg hin zu sinnvollen Erklärungen kommen.
Frauenfußball ist viel erfolgreicher als der Männerfußball. Warum ist der Hype während der WM also immer bei den Männermannschaften?
Vielleicht haben die Frauen einen Nachteil im Vergleich zum Männern. Meistens sind ihre Leistungen faktisch gesehen schwächer und vielleicht ist der anspruchsvolle Sportzuschauer auch den schnellen Fußball bei den Männern gewöhnt und bei den Frauen ist er nun mal etwas langsamer und taktisch vielleicht auch noch nicht so ausgeprägt und verliert dadurch auch einen Reiz.
Wenn man zum Beispiel sich Steffi Graf oder Boris Becker anschaut, ist die Popularität von Sport an Personen gebunden?
Also das hängt zunächst von der Person alleine ab und dann ganz stark vom Report, der ganz wie im Journalismus grundsätzlich Geschichten über Personen erzählen kann. Wenn sich momentan keine Person hervortut, kein Sportler in einer gewissen Sportart, dann in der Tat, dann lässt der Hype nach, dann fehlt dem Report die Möglichkeit und die Vorlage, etwas Erfolgreiches zu erzählen. Und dann nimmt er Abschied davon.
Wenn also Deutschland schon in der Vorrunde rausfliegen würde, wäre dann der ganze WM-Hype hier weg?
Der große Fußball-Experte wendet sich dann vielleicht, wenn er denn ein rationaler Betrachter ist, dem Endspiel zu und schaut mit demselben Interesse ein Endspiel an. Der echte Fan ist enttäuscht und das ist auch gut so, denn wenn er sich freut, muss er auch in Kauf nehmen, dass er sich ärgert. Das gibt's nur zusammen. Also Trauer und Freude sind für den Fan Gleiches und damit nimmt eine Niederlage der Deutschen ganz viel von dem Hype.
Wie Delfine es tun.
Das war Mieze mit ihren Jungs von Mia mit Heroes. Und mit diesem Elektropop-Gute-Laune-Stück sind wir auch gleich beim nächsten Thema, dem Schwimmen. Schwimmen zählt bei uns zum Breitensport und ist für die meisten eine Selbstverständlichkeit wie Lesen und Schreiben. Wer Schwimmen nicht schon von Kinderbeinen aufgelernt hat, muss später ordentlich die Zähne zusammenbeißen, um sich doch noch ins Wasser zu trauen. Laia Mogedam berichtet über eine Tübinger Nichtschwimmerin, die ihrer Angst vor dem Wasser den Kampf angesagt hat.
Der Nichtschwimmerkurs in Tübingen ist gut besucht. 8 Teilnehmer aus verschiedenen Nationen tummeln sich im Hallenbad. Sie alle haben das gleiche Ziel. Am Ende des Semesters mindestens eine Bahn durchschwimmen können. Wie, ist ganz egal. Warum die Studenten nie schwimmen gelernt haben, hat viele Gründe. Einige kommen aus Ländern, in denen Schwimmen kein Lernfach in der Schule ist. Andere haben in ihrer Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht. Wie die heute 31-jährige Anja Ehinger. Mit flauen Magen erinnert sie sich an ihre ersten Versuche.
Ich denke, der ursprüngliche Grund liegt darin, dass ich mit 5 Jahren einen Schwimmkurs gemacht habe, bei dem mich die Lehrerin zu früh ins tiefe Wasser mitgenommen hat. Und wo ich dann einfach nur Angst hatte und am Brett hing und mitgezogen wurde und nur noch geschrien habe.
Die Ängste der Teilnehmer zu zerstreuen, ist die Hauptaufgabe von Trainerin Katharina Adam. Die Sportstudentin schwimmt seit 18 Jahren und nimmt auch an Wettkämpfen teil. Sie weiß, dass sie mit ihren Schülern behutsam umgehen muss. Denn die scheuen sich besonders davor, den Kopf unter Wasser zu halten oder dorthin zu gehen, wo das Wasser im Becken tiefer ist. Lob ist das Geheimnis des Erfolgs.
Wenn jemand Angst hat beim Schwimmen, dann versuche ich ihm immer das vorzumachen und ihm zu zeigen, ich habe keine Angst, es passiert nichts. Und ich mache einfach ganz oft selber die Übung und dadurch sehen sie einfach, oh, die macht es auch. Und dann halt viel mit Körperkontakt ihm zeigen, ich bin da, so festhalten oder gut auch so einreden.
Schwimmlehrerin Katharina Adam freut sich über Fortschritte und Erfolge ihrer Schützlinge. Bisher hat sie noch jedem das Schwimmen beibringen können. Jedoch möchte sie keine Leistungssportler heranziehen, sondern vor allem Spaß am nassen Element vermitteln.
Ich habe von vielen schon gehört, dass sie jetzt neulich in den Sommerferien am Meer waren und mussten dabei an mich denken, einfach weil sie halt hier es gelernt haben. Und das freut mich dann halt.
Die Freude am Schwimmen wird auch durch die gute Stimmung in der Anfängergruppe gefördert. Die Teilnehmer sprechen sich gegenseitig Mut zu und helfen einander. Auch Anja Ehinger weiß das zu schätzen.
Wenn 6 Leute am Beckenrand stehen und jeder traut sich nicht so richtig ins Wasser zu springen und man weiß genau, wie es dem anderen geht, das hilft. Und ja, man freut sich dann auch über die Fortschritte, die man von Woche zu Woche bei den anderen sieht und natürlich auch bei sich selbst. If you look real high, you just might find sitting in the stars, glistening, glistening, waiting for the band to come, just waiting for
I
Das war in Portugal The Man mit dem Titel The Sun, der schon so richtig nach Sommer klingt. Wir sind damit jetzt schon sportlich am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Musik für diese Sendung habe ich gemeinsam mit Ulrich Hegele ausgesucht. Zuständig für die Technik war Oliver Lichtwald. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, au revoir und bis zum nächsten Mal, sagt Janina Weinhold. We'll be right back.